Vielen, vielen Dank für die tolle Musik, die uns schwungvoll so mit in diesen Morgen hineinnimmt. Vielen Dank, Margarete, dass du uns das Gebetshaus vorgestellt hast. Das ist total cool. Wir sitzen auch zusammen im Leiterfrühstück in Dortmund und ach, ich bin einfach begeistert, immer wieder mitzukriegen, wie das mit euch weitergeht. Und lernt sie kennen, die sind super nett und freundlich und ein Gespräch lohnt sich einfach immer mit den beiden. Wir sind heute angekommen in der Philipperpredigtreihe beim dritten Teil von vier Teilen. Denn der Philipperbrief, der hat ja so schön vier Kapitel. Und da können wir einfach richtig gut so durchgehen. Und jetzt ist die Frage, erinnert ihr euch noch an die ersten beiden Predigten dazu, zu Kapitel 1 und 2? Beim ersten Mal, da ging es darum, dass wir uns unseren Glauben und die Nachfolge auch was kosten lassen. Und um diesen Evangeliumskreislauf, dass wir anfangen dabei, dass wir von Gott völlig angenommen sind, so wie wir sind. Dass wir dankbar werden daraus und dass wir alles für Gott geben, um dann irgendwann wieder anzukommen bei dem Punkt, wir sind genauso angenommen, wie wir sind und dürfen in der Gnade sein. Und im zweiten Brief, da ging es darum, dass wir uns den Philipperhymnus angeguckt haben, der das Leben von Jesus so schön darstellt, ja, und einmal zusammenfasst und wie unser Leben so sein kann. Und um die Frage, lebst du deinen Glauben eigentlich so als christlich-soziale Selbstoptimierung und sammelst Heiligkeitspunkte oder lebst du tatsächlich aus der gnädigen und verändernden Liebe Jesu, was du darfst? Und heute sind wir beim Kapitel 3. Und als ich das so durchgelesen habe, hat mich das tatsächlich vor einige Fragen gestellt, weil es ist ja gar nicht so einfach mit diesem Kapitel. Und ich habe euch einfach mal so ein paar Verse jetzt hier mitgebracht, die wir uns angucken können. So in Kapitel 3, Vers 2, da steht dann zum Beispiel, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Okay, Paulus. Ja, was ist jetzt hier los im Kapitel 3? Irgendwie scheint Paulus hier wirklich aufgeregt zu sein, fast wütend. Er nimmt schon das Schimpfwort Hunde hier in den Mund. Es geht irgendwie weiter in Vers 8. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesus Christus, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles verworfen habe und habe es für Dreck gehalten, damit ich Christus gewinne. Ja, okay, das klingt etwas vertrauter. Christus ist alles, alles andere ist eher nichts, aber das Wort Dreck, das er hier benutzt, das ist eher die freundliche Übersetzung des griechischen Wortes hier, denn die treffende Übersetzung wäre wohl eher mit Exkrementen zu übersetzen in diesem Sprichwort. Mensch, also Paulus, tja, hier scheint was los zu sein. Und in Vers 11, da lesen wir dann weiter. Ob ich wohl die Auferstehung aus den Toten erlangt habe? Und jetzt frage ich mich aber wirklich, Mensch, zweifelt denn Paulus, der doch die Rechtfertigung und die Rettung allein aus dem Glauben predigt, zweifelt der denn jetzt an seinem Heilsstatus hier in Kapitel 3? Und dann lesen wir in Verse von 18b bis 19, die Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre eigentlich Schande ist, die auf das irdische Sinn. Und hier frage ich mich doch, wen beschreibt Paulus denn hier? Es klingt erstmal, als würde er einfach nur Menschen beschreiben oder Sünder, also eben einfach Leute, die alles tun und machen, um nur sich selbst zu bereichern und ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne darauf zu achten, was das vielleicht mit anderen macht oder ohne sich zu fragen, wie sollte ich mit anderen umgehen und wie sollte ich mit mir umgehen und ja, wie sollte ich von Gott her vielleicht auch leben? Und das ist doch komisch, wenn er die Leute meint, denn das sind doch eigentlich die Adressaten des Kreuzes. Das sind doch, ist doch eigentlich die Zielgruppe. Genau für diese Menschen ist doch das Kreuz gemacht. Was ist denn mit Paulus los hier im Kapitel 3? Ich stand wirklich vor einigen Fragen, weil ich diese Verse so ungewöhnlich hart, scharf fand. Sogar für Paulus, der ja doch mal klare Worte auffindet für viele Situationen. Aber hier, das wirkt doch komisch. Aber Es ist ein ganz raffiniert konzipiertes und geschriebenes Kapitel der Bibel von Paulus hier. Und er hatte guten Grund zur Aufregung, allemal. Und um zu verstehen, worum dieses ganze Kapitel sich dreht und es von Anfang bis Ende eine gute, durchlaufende Thematik hat, fangen wir nochmal beim Anfang an. Und ich gehe einmal durch den ganzen Text jetzt nochmal, Verse 1 bis 16. Übrigens, meine Geschwister, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fester werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch besser. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles verworfen habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten? Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, daran lasst uns auch halten. Jetzt ist alles klar. In diesen Versen erkennen wir von Anfang bis zu Vers 16, dass Paulus die Gemeinde auf eine bestimmte Gruppe von Menschen aufmerksam macht. Auf die Hunde, auf die bösen Arbeiter, auf die Zerschnittenen. Und darauf kontert er direkt, dass die Christen die Beschneidung sind. Und was meint, sie sind die echte Beschneidung im Geist Gottes. Und wir erkennen so langsam, okay, es geht hier irgendwie um Beschneidung. Also das, was bei den Juden als religiöser Ritus sehr wichtig war für die, für den Glauben, für die religiöse Reinheit, für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Es geht hier irgendwie um diesen Ritus. Es geht hier um das jüdische Ritual der Beschneidung. Aber Paulus nennt es nicht Beschneidung, sondern Zerschneidung, also eher sowas wie Verstümmelung. Und dann geht er darauf ein, dass Menschen, die sagen, dass ihre Gerechtigkeit daraus kommt, dass sie dem Gesetz folgen, also dass sie sich selbst durch ihr Tun und ihr Handeln gerecht werden oder gerecht machen, da sagt Paulus, wenn ihr das von euch meint, dass ihr durch euer Tun und Handeln gerecht werdet, dann sage ich euch, ich kann das viel besser als ihr. Ja, also ich bin der Obermacker und ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, das ist Quatsch. Das sagt er hier. Er könnte das alles viel besser aus sich selbst, aus dem, was er tut, aus dem Fleisch gerecht werden. Aber er will das nicht, weil er Christus Jesus erkannt hat. Und deswegen sagt er das, was jetzt hier benannt wird, dass Menschen sagen, Beschneidung ist wichtig und das Gerechtwerden aus dem Gesetz ist wichtig und darum geht es. Da sagt er, nein, das halte ich für Dreck. Und dann fragt er, ob er wohl schon die Auferstehung erlangt hat. Das ist doch wirklich komisch, weil wirklich Paulus sagt, nein, die Heilsgewissheit, die Rettung, die ist doch im Kreuz, die ist doch im Glauben. Da kann man sich sicher sein, wenn man zu Jesus Christus steht, da Menschen sich selbst durch ihre Taten retten könnten. Und deswegen sagt er in Vers und nicht auf das Fleisch. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott hoffentlich dies offenbaren. Es kommt auf Gott an, nicht auf euer eigenes Tun. Und er sagt, wozu ihr gelangt seid, zu dem Glauben, dass Jesus Christus sagt ihr, Gott ist ihr Bauch, also dass sie sich selbst retten wollen. Diese Taten bestimmen dann dein Leben und nicht mehr die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die liebevolle Beziehung. Und deswegen sagt Paulus hier, für Christen gibt es mehr als das Irdische. Mehr als dass wir hier auf der Welt nur auf uns vertrauen können oder wir mit unseren eigenen Taten erreichen können. Es gibt mehr als das Auge sieht, mehr als irdisch. Und darauf gilt es zu hoffen. Es gilt zu hoffen auf das Überirdische, auf den Überirdischen, auf das, was am Kreuz passiert ist. Und ich kann das, was am Kreuz passiert ist, heute nicht anfassen, heute nicht sehen, nicht als Irdisches irgendwie wahrnehmen, sondern ich muss es glauben. Ich muss darauf vertrauen, dass das, was da passiert ist, einen Effekt hat. Ich kann nicht darauf bauen, dass ich mich selbst bis zu meinem Tod so sehr perfektionieren werde und meinen Körper auch, wenn es hier um die Beschneidung geht, dass ich dann selbst ja, aus eigener Kraft über die Schwelle des Todes treten kann und sage, ich habe den Tod besiegt. Nein, meine Hoffnung liegt darin, dass an der Schwelle des Todes Jesus mich in Empfang nimmt und den alten Lasse verwandelt zum neuen alten Lasse. Und den Gedanken finde ich auch viel schöner, da nicht alleine sein zu müssen, nicht aus eigener Kraft dahin durchzugehen, sondern auf Jesus, auf einen Freund zu hoffen, der da schon wartet. Aber der Glaube an das Überirdische und das Übernatürliche fällt heutzutage in unserer Vernunft- und Wissensgesellschaft schwer. Und das geht nicht nur uns Christen vielleicht so, sondern auch manchmal den Wissenschaftlern selbst. Und ich habe euch mal einen Artikel aus dem Spiegel mitgebracht, wo wir euch das Cover hier anwerfen, wenn wir es haben. Sind wir noch allein? Die UFO-Akten des Pentagon und die Suche nach dem Leben im All. Worauf will Lasse jetzt hinaus? Ich nehme vorweg, ich glaube nicht an Aliens und auch dieser Artikel redet nicht von Aliens. Aber das amerikanische Verteidigungsministerium hat letztes Jahr Berichte rausgegeben, dass sie tatsächlich über 12.700 Sichtungen von unbekannten Flugobjekten systematisch untersucht haben. Und dass tatsächlich von diesen 12.000, ungefähr 800, 700, was verschwindend gering ist, aber 700 nicht erklärbar waren. Und es empirische Beweise gibt für solche Phänomene, wie man hier auf dem Cover sieht. Und das sind irgendwelche Dinge, die vor allen Dingen Piloten begegnen, so Fetzen oder kugelartige Dinge im Himmel, die sich entgegen physikalischen Gesetzen verhalten. Also das ist kein Quatsch, sondern nein, es gibt hier einfach sehr viel Material dazu, die sagen, es gibt unbekannte Luftphänomene, die wir nicht erklären können. Und all diese Sachen wurden natürlich unglaublich lange von UFO-Verschwörungstheoretikern oder Alien-Verschwörungstheoretikern plattgetreten. Und das ist der springende Punkt. Es wird ein deutscher Wissenschaftler der Universität Würzburg interviewt und er sagt, das ist doch unglaublich spannend. Hier ist eins der letzten Geheimnisse der Welt und ich würde es total gerne erforschen, denn was für Entdeckungen stehen uns hier bevor? Unerklärte, physikalisch nicht erklärbare Phänomene. Aber in Deutschland ist das mit so einem Stigma, mit so einem schlechten Ruf verbunden, dass keine Gelder dafür da sind und dass keiner sich traut, es zu erforschen, weil man Angst hat, dass der Ruf so durch den Dreck gezogen wird. Da entgeht der Wissenschaft vielleicht die größte Entdeckung seit langer Zeit. Nur weil ihnen etwas scheinbar zu abgedreht, zu unrealistisch scheint, der Ruf zu schlecht ist. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich bin ein Freund der Wissenschaft und die tut zwar nicht nur Gutes, aber viel Gutes für unsere Welt und verdient sich täglich Vertrauen. Aber das Weltbild darf doch nicht so eng werden, dass Unerklärtes und Neugier für Neues keinen Platz mehr darin findet. Und so darf es auch uns nicht ergehen. Und ich will euch Mut machen. Lasst euch die Entdeckung eines übernatürlichen, überirdischen Gottes nicht durch die Lappen gehen von der Anfeindung der Welt. Als Christen gehört es zu unserem Weltbild dazu, dass wir mehr für möglich halten, als mit Vernunft begreifbar ist. Und wenn ich mir den Artikel so angucke, dann denke ich mir, dann ist doch das, was wir haben, das mehr möglich ist, als mit Vernunft begreifbar ist, das bessere Weltbild, das weitere, in dem mehr Dinge, in dem die Geheimnisse der Welt doch noch Platz haben. Es gibt Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Es gibt den Heiligen Geist und sein Wirken in unserem Leben. Und ich merke auch selbst manchmal, wie mir es schwerfällt, mein Leben von Gott her zu deuten. Sind meine Bauchschmerzen weg, weil ich dafür gebetet habe oder einfach so? Ist jetzt der Streit hier irgendwie gerade gut gelaufen, weil alle sich Mühe gegeben haben oder weil tatsächlich der Geist Gottes hier eingegriffen hat? Und ich denke, ja, sowas sollte man mit Vorsicht genießen, denn einige Menschen werden vor Leid bewahrt und andere Menschen nicht. Und die einen schreiben es Gott zu und die anderen, wem schreiben sie es zu, wenn sie Leid erfahren? Es ist also Vorsicht angebracht, wenn wir unser Leben deuten auf unseren übernatürlichen Gott. Und die Gratwanderung zwischen Glaubenszeugnis aus der Erfahrung Gottes heraus und weltfremder Schwärmerei, die ist auch nicht gerade leicht, aber sie ist es wert. Und ich will euch Mut machen, euch zu trauen, euer Leben im christlichen Glauben zu deuten. In eurem Leben nach Gottes Handeln zu suchen, in eurem Leben damit zu rechnen, dass Gott mehr tut, als ihr seht. Auf das überirdische Vertrauen, was unser Glauben mit sich bringt. Wie geht es dir da gerade? Rechnest du mit einem überirdischen Gott, der in deinem Leben wirkt, den man erfahren und den man sehen kann? Das nächste Mal, wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott gerade in deinem Leben was für dich getan hat oder ob es einfach so war, ich möchte dir Mut machen, rechne das doch Gott zu. Er ist da und er wirkt in unserem Leben. Ich weiß aber nicht, wie es dir jetzt geht. Lass uns aber gerne nach der Predigt da auch ins Gespräch drüber kommen, wenn du Bedarf hast. Auf jeden Fall gilt aber, der überirdische Gott rechnet mit dir und er will dir begegnen und Liebe schenken und will dich hoffentlich weit von heute an der Schwelle des Todes in Empfang nehmen, wenn du ihm glaubst. Und das ist ein guter Gott, auf den wir vertrauen dürfen. Amen.